30 Jahre, die Jugendlichen haben gesagt, ich muss unbedingt erwähnen, dass ich in meiner Freizeit angeln gehe. Habe ich hiermit getan. Hauptsache gesund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, wenn ihr Kopfschmerzen habt, schmeißt ihr euch schnell eine Ibu rein oder eine Aspirin, wenn ihr Fieber habt. Oder ja, wenn ihr schwerer erkrankt seid, Antibiotika. Und Gesundheit gehört uns zu unserem Leben dazu. Und wir alle wollen irgendwie gesund sein. Dass wir allein nur eine Ibu nehmen, wenn wir Kopfschmerzen haben, beweist das ja schon, dass wir irgendwie diesen Wunsch haben, einfach gesund zu sein, eine Lebensqualität zu haben und zu leben. Ja, und das ist auch gut so. Es ist gut, dass wir uns darum bemühen und auch leben wollen und nicht beeinträchtigt werden wollen, aber wir merken immer wieder, dass das nicht der Fall ist. Ja, dass Gesundheit, aber auch die Abwesenheit von Gesundheit zu unserem Leben dazugehört. Ja, ich weiß nicht, wir erinnern uns vielleicht sogar an Michael Schumacher, der die Straßen unsicher gemacht hat oder die Rennstraßen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie sein normaler Umgang im Verkehr war, aber die Rennstraßen unsicher gemacht hat und dann bei einem Skiunfall verunglückte und seine Gesundheit weg war und sein Leben komplett beeinträchtigt hat. Ich weiß gerade auch gar nicht genau, wie es ihm geht, ob er noch ansprechbar ist, ob er wieder raus ist. Aber wir kennen beispielsweise auch Nick Vujicic. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Auch ein ganz kleiner Mann. Ein kleiner Mann, weil er keine Beine hat und auch keine Arme hat. Weil er so geboren ist. Und ein Mann, der aber dennoch eine Lebensfreude ausstrahlt und durch die Welt reist, ja, wirklich so klein, und er reist durch die Welt und steht vor Tausenden von Menschen und motiviert sie, ja, ihr Leben doch gestalten, dass sie ihr Leben gestalten, dass sie ihr Leben nutzen, und ist wie so ein Motivator, der durch diese Welt reist, der in seiner, sag ich mal, in seiner Beschränktheit und der nicht vollkommenen Gesundheit rumreist und damit umgeht. Aber wir erleben es auch, ja, bei Stars, die hoch aufgestiegen sind, vor vielen Menschen stehen und dann irgendwie in Depressionen landen und dann in einer psychischen Krankheit, ja, oder eine Psyche erkranken. Ja, Hauptsache gesund. Das ist etwas, was uns alle prägt. Ja, deswegen tragen wir auch Masken. Deswegen halten wir den nötigen Abstand und so weiter, halten uns an die Beschränkungen. Ich habe mal nachgeschaut, was die Definition von Gesundheit ist oder von Gesundsein. Und Gesundsein bedeutet, laut der WHO, keine Störungen im körperlichen, psychischen und geistigen Wohlbefinden zu haben. Ja, also das ist jetzt sehr breit gefasst. Wo fängt das an und wo hört das auf? Also, und kurz gefasst könnte man sagen, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Hauptsache gesund. Das ist das Wichtigste. Und das begegnet uns immer wieder. Ja, Mike hat es vorhin schon gesagt, ja, wenn die Oma dann sagt, Hauptsache das Kind ist gesund. Ja, warum? Weil Gesundheit unseren Lebensstandard und unserem Lebenswert irgendwie, ja, höher bringt. Uns ein Wohlbefinden schenkt. Voltaire hat einmal gesagt, in der einen Hälfte des Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der anderen opfern wir Geld, um Gesundheit wiederzuerlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dann. Ja, also die eine Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu haben, und die andere. Und so erleben wir eigentlich in unserem Alltag immer wieder, dass Gesundheit eine große Rolle spielt. Und ich sag mal, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns sogar leisten können, auf unsere Ernährung zu achten. Und so viele Menschen achten auf ihre Ernährung, und ich muss sagen, das ist ein Luxusgut, was wir haben, dass wir sagen, ich achte auf meine Ernährung, damit es meinem Körper gut geht, damit ich mich besser fühle. Auch das ist ein Luxusgut. Auch die Sportmöglichkeiten, die wir haben in Fitnessstudios und so weiter, das ist ein Luxusgut, das haben viele nicht. Aber warum überhaupt? Warum sind wir als Menschen so bemüht, ständig unsere Gesundheit zu erhalten? Und ich möchte auch heute uns wieder herausfordern, ob Gesundheit wirklich das Wichtigste ist in unserem Leben oder ob es doch etwas anderes gibt. Und ich werde wieder dieses Thema in Bezug auf den christlichen Glauben bringen und was Jesus vielleicht dazu sagt und was der christliche Glaube darauf antwortet. Aber was wir feststellen, wenn Gesundheit nicht da ist, entstehen Ängste. Also Krankheit bezweckt Ängste. Man weiß nicht mehr, ob man den nächsten Tag besteht oder ob man am nächsten Tag zur Arbeit gehen kann. Da fängt es ja erstmal an. Aber wenn man schwer krank ist, weiß man nicht, ob man besteht, ob man sich noch um seine Familie sorgen kann, wie man überhaupt die Zukunft gestalten möchte. Und auf einmal ist man verletzlich. Krankheit bewirkt Verletzlichkeit. Man muss zugeben, ich bin irgendwie schwach. Und eigentlich bewirkt Krankheit, wenn man es weiterdenkt, Endlichkeit. Dass einem bewusst wird, mein Leben, ich hab's doch gar nicht so im Griff. Ich bin doch von anderen Umständen abhängig, dass ich es gar nicht alles in der Hand habe, um meine Gesundheit so zu gestalten, wie ich es möchte. Und diese Endlichkeit führt eigentlich im schlimmsten Fall zum Tod. Und eigentlich müssen wir sagen, Krankheit, warum wir Angst vor der Krankheit haben, ist, wenn man es weiterdenkt, die Angst vor dem Tod. In der letzten Konsequenz. Aber es zeigt uns noch etwas, nämlich, dass wir dann abhängig sind. Auf einmal muss uns jemand pflegen, der vielleicht älter ist als ich. Diese Schwachheit zuzugeben, ist gar nicht so einfach. Und es gibt keine Garantie, dass es uns morgen noch gut geht. Dass wir uns morgen noch ein Wohlbefinden haben an Körper, an Geist und an Seele. Deswegen ist es auch gut, dass wir uns um unsere Gesundheit sorgen. Und das gab es zu allen Zeiten. Die Menschen waren darum bemüht, sich um ihre Gesundheit zu sorgen. Und es war ein hohes Gut. Aber es ist nicht das höchste Gut. Und ich möchte mit euch eine Geschichte lesen aus dem Markus-Evangelium. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2. Und hier in dieser Geschichte wird total deutlich, dass es Jesus total wichtig ist, dass es dem Menschen gut geht. Und er sorgt sich um die Kranken und er heilt Kranke. Und das finde ich total genial. Und lasst uns das einmal lesen. Markus Kapitel 2, Abvers 1. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, also dass Jesus im Haus war, also Jesus war in einem Haus, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen vor der Tür. Also Jesus kam dahin und plötzlich eine Menge von Menschen und es war kein Platz mehr und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihm: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand zugleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich glaube, wenn ich das erlebt hätte, ich wäre total baff. Eine Geschichte, wo Jesus in einem Haus kommt, und zu der damaligen Zeit war das total krass. Jesus ist durch die Straßen gegangen und er hat Menschen gesund gemacht und geheilt. Und die Menschen waren fasziniert von dem Leben und von dem Wirken von Jesus. Und überall, wo er hinkam, versammelten sich wirklich Massen. Massen. Menschen, die kamen, die wollten ihn berühren, die waren um ihn her. Sodass einige gesagt haben, ja, die ganze Welt läuft ihm hinterher. Und so war es auch in diesem Moment. Jesus war da in einem Haus und das ganze Haus war voll. Und dann kommen da Leute, Freunde, wirklich gute Freunde, von einem Mann, der gelähmt war. Und sie dachten sich, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Der wird ihn sicherlich heilen. Der wird ihn gesund machen. Und die Jungs, die waren einfach total verrückt, weil die haben gesehen, der Raum war zu. Was haben die gemacht? Sie haben einfach das Dach aufgebrochen. Ja, stell mal vor, heute wird jemand hier das Glas sprengen und jemanden herunterlassen in, ja, Mission Impossible Art. Aber das, wir wären alle durcheinander, wir würden sagen, was ist das? Was für verrückte Leute? Das geht ja überhaupt nicht. Und ich glaube, so ähnlich haben sich das die Leute auch da gedacht. Ja, was machen die da bloß? Jetzt machen die dieses Haus kaputt und dann lassen sie da einen Kranken so am Seil runter, direkt vor Jesus. Was war die Hoffnung von diesen jungen Männern, was Jesus jetzt tut? Dass er ihn heilt, oder? Und ich finde das so verrückt, was jetzt passiert. Ja, da kommen die und bemühen sich und wollen diesen Mann vor Jesus bringen und hoffen jetzt, Jesus heilt diesen Menschen, weil Jesus ja die Menschen heilt. Er macht sie gesund und die stehen auf und die werden... Und was sagt Jesus? Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus? Hallo? Dieser Mann kann nicht laufen und kann nicht gehen. Stell mal vor, ihr geht zum Arzt und der Arzt sagt euch ja, ihr kommt mit eurer Krankheit, mit eurer Erkältung oder irgendwas zum Arzt und er sagt, ja, die sind deine Sünden vergeben. Dann wir sagen, hallo? Ich bin krank, körperlich krank. Oder? Eine total verrückte Geschichte meiner Meinung nach. Ja, da kommen Leute, die sind körperlich krank und Jesus sagt, die sind deine Sünden vergeben. Aber Jesus wusste das Umfeld, er wusste, was die Menschen denken. Und er hat das ganz bewusst gesagt, weil er eine Absicht dahinter hatte. Aber stellt euch mal vor, heutzutage wäre hier nebenan, ich weiß nicht, in Wilkenberg, ja, das größte Ort Deutschlands, stellt euch mal vor, da wäre jemand, der einen Stoff hätte, der uns gegen Corona komplett immun machen könnte. Was meint ihr, was hier los wäre? Die würden alle anreisen. Ich würde auch dahin gehen. Ich würde mir das Zeug geben lassen. Komplett immun. Also so in der Art müssen wir uns das vorstellen, so sind die Menschen zu Jesus hingestürmt. Weil sie diese Hoffnung hatten, Jesus kann mich gesund machen. Jesus kann mich körperlich heilen. Und als Jesus den Glauben dieser vier Leute sieht, die diesen gelähmten Mann bringen, sagt er nur, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt kommen wir zu einem etwas wirklich Bemerkenswertes, nämlich, dass da eine Gruppe von Pharisäern saßen. Von denen haben wir gestern schon gehört, diese Schriftgelehrten, also diese hohen Geistlichen, die eigentlich über die ganze Theologie Bescheid wussten. Ja, genau diese Gruppierung. Ja, wir würden sagen, heute die Frommen oder die Priester oder die Pastoren, ja, die saßen da. Und denen war klar, so etwas kann niemand sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Weil den Juden war klar, Sünden vergeben kann nur Gott. Und wenn du Sündenvergebung haben möchtest, dann musst du in den Tempel gehen und ein Opfer bringen. Weil dafür haben wir das Opfersystem. Und für die war total klar, wenn jemand so etwas sagt, ist das Blasphemie. Dadurch macht man sich selber zu Gott und erhebt sich über alle anderen. Und nach dem Gesetz müsste auch Jesus gesteinigt werden. Ja, gestern haben wir über die Ehebrecherin gesprochen. die gesteinigt werden sollte. Also auf einmal kommen wir in eine Situation, wo die Menschen drumherum sitzen und fragen sich, hä, was passiert hier? Da sagt jemand, dir sind deine Sünden vergeben und da ist ein kranker Gelähmter jetzt. Wie bringen wir das überein? Aber Jesus hat einen ganz klaren Gedanken. Er lässt den Gelähmten vor sich bringen und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Pharisäer, die denken jetzt nämlich genau das. Und hier steht, sie denken es in ihrem Herzen. Sie haben es nicht ausgesprochen und Jesus weiß es. Also noch wieder eine verrückte Sache, die in dieser Geschichte passiert. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, was sie bei sich selbst dachten. Denn sie dachten, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und Jesus reagiert auf ihre Gedanken. Sie haben es nicht ausgesprochen. Das waren ihre Gedanken. Und Jesus reagiert folgendermaßen. Er sagt, ja, was ist denn leichter? Zu den Menschen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf und geh. Was wäre denn leichter? Und laut dem menschlichen Verständnis und den Juden damals wäre die Antwort beides unmöglich. Es ist unmöglich, dass der Gelähmte hier aufsteht und geht. Und es ist unmöglich, dass du diese Menschen die Sünden vergeben kannst. Und genau deshalb tut Jesus jetzt folgendes Wunder. Er bringt nämlich diesen Gelähmten dahin, dass er ihm die Sünden vergibt. Und damit die Pharisäer um ihn herum glauben, dass Jesus nicht nur irgendeine Persönlichkeit ist, nicht nur irgendein guter Rabbi, nicht nur irgendein Lehrer, sondern Gott selbst, sagt er, steh auf und geh. Und das hier, diese Stelle, ist ein Beweis für die Juden, dass Jesus wirklich Gott ist. Dass er nicht nur irgendein Lehrer war, nicht irgendein Rabbi, sondern dass Jesus sich hier in dieser Geschichte als Gott offenbart. Und dass er höher ist als das, was die Pharisäer von ihm dachten. Ja, Jesus konnte den Menschen die Sünden vergeben und er konnte die Menschen heilen. Aber das Erste, was Jesus in dieser Geschichte tut, ist, den Menschen die Sünden zu vergeben. Und deswegen möchte ich heute behaupten, dass die Vergebung der Sünden wichtiger ist als die körperliche Gesundheit. Die Vergebung deiner Sünden oder die Vergebung der Sünden der Menschen ist in Gottes Augen wichtiger als deine körperliche Gesundheit. In der Bibel finden wir den Propheten Jesaja. Und er hat etwa 700 Jahre vor Christus gelebt. Also das Buch des Propheten Jesaja, das finden wir 700 Jahre vor Christus. Und wir haben tatsächlich Schriften gefunden bei den Funden von Qumran, wo diese Rolle gefunden wurde. Und dass wir sagen können, dass diese Schrift wirklich glaubwürdig, so wie wir sie haben, transparent ist und übersetzt wurde. Und da heißt es an einer Stelle, 700 Jahre vor Christus, in Jesaja Kapitel 53, Abvers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Dann geht's weiter, er wurde misshandelt und so weiter. Eine Stelle aus dem Propheten Jesaja, 700 Jahre vor Christus, der genau auf Jesus Christus prophezeit und hinweist, woran wir Christen glauben, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir an Körper, Geist und Seele gesund werden können. Ja, Jesus starb für unsere Krankheiten, Jesus starb für unsere geistliche Not, nämlich, dass wir getrennt sind von ihm. Und all dieses Leid, was wir hier in dieser Welt erleben, wir erleben es ja täglich, ist eigentlich ein Beweis dessen, dass Gott existiert und dass die Bibel recht hat, so wie sie den Sündenfall beschreibt. Denn seit dem Sündenfall gibt es Leid, Krieg und Terror und Angst und Zerbrechlichkeit. Das gibt es seit dem Sündenfall. So hatte Gott sich den Menschen nicht gedacht. Er hatte den Menschen gedacht in einer vollkommenen Harmonie und Verbundenheit mit ihm. Aber seit dem Sündenfall gibt es Leid. Das ist eine Antwort, warum es Leid gibt. Ich weiß nicht, warum im persönlichen Leben den einen es härter trifft und den anderen weniger härter. Das weiß ich nicht. Wir hatten bei uns beispielsweise in der Gemeinde jemanden, der während letztes Jahr, also während der Corona-Zeit, an Krebs erkrankt ist. Und total plötzlich. Die Ärzte haben ihm 3 Monate gegeben, dass er noch leben kann. Wir waren alle geschockt. Einer, der immer lebensfroh war, auch bei uns war, 3 Monate. Und wir haben als Gemeinde natürlich gebetet für ihn. Und tatsächlich, Gott hat wirklich Gnade geschenkt und er wurde gesund. Er hat dann auch Chemo gemacht und so weiter. Aber die Ärzte haben ihm 3 Monate gegeben und für uns war es ein Wunder. Aber was ich bemerkenswert fand, die Zeit, wo er im Krankenhaus war, wo er seine Chemos hatte und so weiter, da hat er uns immer wieder Videos geschickt, wie er dann in die Kapelle gegangen ist im Krankenhaus und Lieder gesungen hat. Und sich gefreut hat und gesagt hat, dass er jetzt irgendwie in dieser Zeit Gott total nah ist. Die geistliche Gesundheit, die Beziehung zu Gott, ist wichtiger als deine körperliche Gesundheit. Wie viele Menschen zerbrechen an ihrer Krankheit? Wie viele Menschen leiden an ihrer Krankheit? Und ich möchte das nicht runterspielen. Ja, Krankheit ist total schlimm. Aber sie haben keine Hoffnung. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben keine Perspektive über dieses Leben hinaus und über den Tod. Sie haben keine Hoffnung. Ein Freund von mir, ein guter Freund, der auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ist anschließend auch krank geworden. Und er sagt, Edgar, wenn ich Jesus nicht hätte, ich weiß nicht, ob ich mir nicht schon längst das Leben genommen hätte. Weil mit den Schmerzen, mit denen ich täglich lebe, ich weiß es nicht. Aber mit Jesus hat er eine Hoffnung, eine Lebensqualität, die bis in die Ewigkeit reicht. Entweder du hast eine Lebensqualität, die bis in die Ewigkeit reicht und du weißt, wenn du heute stirbst, du bist bei Gott und du hast Versöhnung und du hast Hoffnung auch in diesem Leben, wie wir es in dem Lied vorhin gesungen haben, Ewigkeit. Oder du hast eine gewisse Lebensqualität in Ängsten und Unsicherheit und du weißt nicht, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und die Bibel beschreibt 2 Orte. Einmal das gemeinsame Leben mit Gott, das beschreibt die Bibel als den Himmel. Und einmal das Getrenntsein von Gott und das beschreibt die Bibel als Hölle. Wie das genau aussieht, das weiß ich nicht genau. Aber die Bibel sagt, dass jeder Mensch von uns ewig leben wird. Wir alle werden die Ewigkeit erleben. Die Frage ist nur, an welchem Ort. Und deswegen ist Jesus die Sündenvergebung wichtiger als dein körperliches Befinden. Denn die Sündenvergebung sorgt dafür, dass du eine Ewigkeitsperspektive bekommst auf dieser Erde. Und nicht nur hier, sondern für Ewigkeit. Dass wenn du stirbst, du weißt, du bist für immer bei Gott. Und deshalb kam Jesus mit einer Botschaft auf diese Erde. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt in dem Text, als die Menschen zu Jesus kamen, hier im Markus-Evangelium, hier in dieser Geschichte, wo er in dem Haus war, da kamen die Menschen zusammen und was hat Jesus gemacht? Er predigte ihnen das Wort, heißt es. Er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und wenn wir die Verse vorher im ersten Kapitel lesen, wissen wir, was er mit ihnen geredet hat. Da heißt es nämlich in Markus Kapitel 1, Vers 15, und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Seit dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, gibt es nur noch eine Botschaft von Gott, nämlich tut Buße und glaubt an das Evangelium. Weil das der Weg ist, um wieder Versöhnung mit Gott zu bekommen. Weil das der Weg ist, um wieder in die Verbindung und die Gemeinschaft mit Gott zu gelangen, wozu du geschaffen bist. Dieses Leben ist endlich. Und die Krankheit und all das Leid, was wir in dieser Erde erleben und was du in deinem Leben erlebst, zeigt dir, dass du endlich bist und dass du vergehen wirst. Und die Todesrate liegt bei 100%. Ich und du, wir werden alle einmal vergehen. Unser Körper wird in die Erde und zu. Aber Gott hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir einfach nur auf dieser Erde leben, sondern er hat dich dazu geschaffen, dass du für ewig mit ihm lebst. Deshalb hat er den Menschen in den Garten Eden gestellt, um ihn ewig mit den Menschen zusammen zu leben. Und wie es im Jesaja-Brief heißt, wir alle gehen in die Irre. Wir alle, ich und du. Wir haben uns von Gott entfremdet. Wir haben es gestern schon gehört, wir sind allesamt Sünder und ermangeln die Herrlichkeit Gottes, die wir eigentlich haben sollten. Und das ist eine heftige Botschaft, weil die Folge dessen ist, dass wir dieses Leid auf dieser Erde erleben, dass wir sterben werden und dass wir im Gericht Gottes nicht bestehen werden, weil Gott heilig und vollkommen ist. Dieses Leid auf der Erde zeigt uns, dass wir endlich sind und dass der Sündenfall tatsächlich stattgefunden hat und dass wir Vergebung brauchen. Und deshalb kam Jesus mit der Botschaft auf die Erde, tut Buße, kehre um von deinem Leben, glaube an Jesus Christus, denn Jesus kam und hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt, dass du Vergebung haben kannst. Und jeder, der das glaubt, der darf ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hatte einen Freund, und zwar den Lazarus, und der ist gestorben. Und die Schwestern von Lazarus waren auch gute Freunde von Jesus, und die waren so traurig. Und Jesus hat sich noch Zeit gelassen und kam noch 3 Tage zu spät und die Freundinnen waren außer sich, weil sie ja gesehen haben, dass Jesus Wunder tun kann. Und kam dann zu Jesus, wärst du gekommen? Wärst du früher gekommen, Jesus? Dann wäre Lazarus nicht gestorben, weil du hättest ihn ja geheilt. Und wisst ihr, was Jesus tut? Er weckt Lazarus von den Toten auf. Er weckt Lazarus von den Toten auf. Und dann sagt Jesus Folgendes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, der darf die Auferstehung und das Leben ergreifen. In dieser Welt ein Leben mit Qualität durch alle Schwierigkeiten und Umstände. Aber in Ewigkeit mit Gott versöhnt. Ihr kennt vielleicht das Beispiel von Philipp Mickenbecker, ja, der in den letzten Jahren eigentlich so weltbekannt wurde, durch seine Krebserkrankung. Ein junger Mann, Anfang 20, und er ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen, aber diese Krankheit hat ihn zu Tode geführt. Es war nicht so wie bei dem älteren Herrn bei uns in der Gemeinde, der gesund wurde. Da stecken wir nicht drinne. Aber was ich faszinierend fand, ist, wie dieser junge Mann bekennen konnte, ich habe Frieden mit Gott. Wisst ihr, warum er das sagen konnte? Weil er an Jesus Christus geglaubt hat. Weil er sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat. Weil er Buße getan hat und gesagt hat, ja, Jesus Christus starb für meine Sünden am Kreuz. Ja, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ja, Jesus Christus lebt. Und er hat mir meine Sünden vergeben, als er am Kreuz für mich starb. Und jeder, der das glaubt, der darf das erleben. Lebensqualität in Ewigkeit. Jetzt durch diese Schwierigkeiten hindurch eine Hoffnung, die dich trägt und in Ewigkeit mit Gott verbunden. Aber es ist deine Entscheidung. Gott zwingt dich nicht, mit ihm zu leben. Aber es kann sein, dass du hier bist und sogar schon Erfahrungen mit Gott gemacht hast. Und du hast gebetet und hast gesagt, Gott, hilf mir bitte in dieser Krankheit und Gott hat dir geholfen. Und du denkst, jetzt weil Gott dir in deiner Krankheit geholfen hat, dass du ein Kind Gottes bist. Und dann möchte ich dir sagen, das ist nicht der Fall. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus viele Menschen geheilt hat. Aber nicht alle Menschen, die geheilt wurden, waren auch gläubig und waren gerettet und hatten den Glauben an Jesus. Es kamen viele Menschen zu Jesus, die wurden einfach nur geheilt und von denen hört man nichts mehr. Und da gibt es beispielsweise eine Geschichte von 10 Aussätzigen. Die wollten alle natürlich gesund werden und die wussten, Jesus kann gesund machen. Und deswegen sind sie zu ihm gerannt und wurden gesund. Aber von den 10 Leuten kam nur einer und hat Jesus angebetet. Hat gesagt, du bist mein Herr. Was war mit den anderen 9? Nur weil du eine positive Erfahrung mit Gott gemacht hast, bedeutet das nicht, dass du ein Kind Gottes bist und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Entscheidend ist, ob du Buße getan hast und an das Evangelium glaubst. Das möchte ich dir heute sagen. Weil du kannst gute Erfahrungen machen, aber eine Erfahrung ist nicht deine Bekehrung und deine Wiedergeburt. Dass du zum Glauben gekommen bist. Und deswegen bin ich froh für das, was Niklas erzählt hat, dass er während er Auto gefahren ist und dann auf einmal gemerkt hat und Gott ihn offenbart hat, so wie du lebst, ist das vor Gott nicht in Ordnung. So wie du lebst, ist das vor Gott nicht in Ordnung. Und Niklas hat gebetet, Jesus, bitte vergib mir, ich möchte nicht mehr so weiterleben ohne dich. Und jeder Mensch, der das tut und glaubt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, der darf den Heiligen Geist bekommen und er wird ein Kind Gottes. Und er darf erleben, wie Gott sein Leben verändert. Und ich möchte dir das auch heute wieder anbieten. Ich habe es in den vergangenen Tagen angeboten und ich werde es heute auch wieder tun. Wenn du heute hier bist und gemerkt hast, dass Gesundheit nicht alles ist, sondern dass es Gott um deine geistliche Gesundheit geht, um deine Verbindung zu ihm, dann möchte ich dir sagen, komm zu Jesus, tue Buße, bringe dein Leben mit Gott in Ordnung, indem du an Jesus Christus glaubst. Wir werden gleich ein Lied singen. Und während des Liedes darfst du einfach nach hinten kommen. Ich werde nach da hinten gehen. Und wenn du Fragen hast, wenn du nicht weißt, ob du ein Kind Gottes bist, dann darfst du heute zu Jesus kommen. Ich werde dir einfach nochmal erklären, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Wie man zu Gott kommen kann. Ja, das kann unter anderem auch durch ein Gebet geschehen. Ja, vielleicht wenn du zu Hause gerade bist und dich fragst, wie kann ich denn zu Jesus kommen, wie kann ich denn Vergebung meiner Sünden bekommen, dann ist das durch den Glauben an Jesus Christus. Und der kann sich folgendermaßen ausdrücken, indem du betest, Jesus, ich habe heute erkannt, dass ich ein Sünder bin. Dass Gesundheit in diesem Leben nicht alles ist, sondern dass es um meine Beziehung zu dir geht und dass ich vor dir gesündigt habe. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und auferstanden bist und lebst. Komm du in mein Leben. So oder ähnlich kann dein Gebet aussehen, indem du dein Herz zu Gott öffnest und sagst, hier bin ich. Ich brauche dich, Gott. Ja? Unsere Krankheit zeigt uns auf, dass wir abhängig sind, dass wir verletzlich sind und dass wir endlich sind. Auch unsere Seele braucht Vergebung. Und deshalb möchte ich dich bitten, tu Buße und glaube an das Evangelium. Denn das war die Botschaft von Jesus Christus. Das war seine primäre Botschaft. Ihm geht es nicht darum, dass wir Hauptsache ein glückliches Leben haben. Ich kenne so viele Christen, die wirklich Leiden und Leid erlebt haben und schwerstes Leid. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht gut ist. Aber Gott geht es darum, dass wir Frieden im Herzen haben und dass wir durch all diese Zeit von ihm begleitet werden, auch im Tal des Todesschatten. Und da spricht uns das Wort Gottes so eine große Freude und Hoffnung zu. Das möchte ich allen einfach auch jetzt nochmal weitergeben. Wir haben einen Gott des Trostes. Und das, was du erleidet hast oder momentan erleidest, Gott ist mit dir und er begleitet dich durch diese Zeit. Das möchte ich dir einfach sagen. Nicht, dass du denkst, Gott ist irgendwo. Nein, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann lebt Jesus Christus in deinem Herzen und er gibt dir auch die Kraft und die Zuversicht über all das, was du in diesem Leben erleidest. Stellt euch vor, in meiner Zagen gäbe es eine Person, dessen Blutgruppe uns von Corona heilen könnte. Und dieses Blut, was diese Person hat, ist tatsächlich etwas, was nicht irgendwie verdoppelt werden kann, sondern nur alleine in dieser Person ist. Aber das Problem ist, wenn wir der Person dieses Blut entnehmen würden, würde diese Person sterben. Ich weiß nicht, ob diese Person sich bereit erklären würde und würde sagen, ja, ich gebe jetzt mein ganzes Blut, damit alle in Deutschland und auf der Welt gesund werden können. Ich weiß nicht, ob er das tun würde. Aber eins wäre klar, wir Menschen, wir wären richtig heiß darauf. Wir würden dem Menschen so drängen, ja komm doch wenigstens ein bisschen. Leute würden ihm Geld geben und sagen, hier komm, ich gebe dir 100.000, ich gebe dir 1 Million, gib mir nur ein bisschen Zeug davon. Aber es wäre nur begrenzt. Ich weiß nicht, was aus uns Menschen rauskommen würde, ob er nicht gekidnappt werden würde oder ähnliches. Keine Ahnung. Aber so oder ähnlich geht es uns in Bezug auf Gott. Wir sind krank vor Gott. Ja, wir gehen in die Irre. Wir sind getrennt vor Gott. Und es gibt nur ein einziges Heilmittel. Und das ist das Leiden und Sterben Jesu Christi. Das ist sein vergossenes Blut am Kreuz. Als er zum Opfer wurde, die Pharisäer wussten, Sünden vergeben kann nur das Opfer. Das kann nur Gott. Und Jesus hat sich selbst als Opfer dargebracht für uns Menschen, damit wir Vergebung der Sünden haben können. Er hat sein Blut gegeben. Deswegen ist das Einzigste, wo wir Vergebung für Vergebung unserer Schuld, das Einzigste, was wir tun können, ist, zu Jesus Christus zu laufen und zu sagen, ja, ich will es haben. Und sein Blut ist nicht begrenzt. Sein Sterben und Leiden ist nicht begrenzt, sondern es ist Platz für jeden Menschen, auch für dich. Wenn du glaubst, darfst du das empfangen. Wisst ihr, das ist so kostbar. Eigentlich müsste jetzt jeder zu Jesus Christus laufen. Aber das Problem ist, dass wir unsere Not nicht erkennen. Das Problem ist, dass wir nicht erkennen, wer Gott ist. Und deshalb brauchen wir es nicht. Dann leb so weiter, es ist deine Entscheidung. Wenn du ohne Gott leben willst, dann leb ohne Gott weiter. Es ist deine Entscheidung. Aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Nämlich, dass du auch ewig getrennt bist von ihm. Aber Gott ist ein Gott der Liebe, der dir die Möglichkeit gibt, ohne dass du etwas dazu tun musst, Vergebung zu erlangen. Und das ist wichtiger als all dein körperliches Befinden auf dieser Erde. Und ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Ich werde jetzt nach da hinten gehen und während des Liedes darfst du einfach kommen. Du darfst kommen Und wir werden anschließend nach da hinten gehen. Rechts ist der Ausgang, links ist so ein kleiner Raum. Und da werden wir uns einfach unterhalten. Ich habe mir Zeit für dich genommen. Von mir aus bleibe ich mit dir bis 12 Uhr. Und ich erkläre dir das und wir können reden und wir können beten und wir können zu Jesus gehen. Ich tue da nichts Magisches. Ja, ich kann nichts tun. Ich helfe dir einfach nur, mit Jesus zu reden. Aber es ist deine Entscheidung. Ich bitte das Musikteam nach vorne. Dieses Lied werden wir gemeinsam singen. Und in dem Lied heißt es, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Wenn du merkst, Gott meint dich, es kann sein, dass dein Herz vielleicht ein bisschen rast. Es kann sein, dass die Gedanken in deinem Kopf hin und her gehen. Das ist total unterschiedlich. Aber wenn du merkst, dass Gott geredet hat, so wie wir es in dem Lied vorhin gehört haben, dann verschließe dein Herz nicht vor Gott. Öffne es ihm und sag, hier bin ich. Ich möchte glauben. Gott segne dich.